Ihr Lieben, die Bibel spricht immer wieder von Begegnung. Begegnung zwischen Mensch und Gott und Mensch. Und da gibt es ja die erstaunlichsten Geschichten in der Bibel dazu. Da ist zum Beispiel ein Kain, der seinen Bruder Abel erschlägt und Gott nahm ihn in Schutz. Jakob war ein listiger Betrüger und Gott versprach ihm Bewahrung auf all seinen Wegen. Mose war sogar ein Mörder und Gott macht ihn zum Führer seines Volkes. Muss man sich einfach mal vorstellen. David war ein Ehebrecher. Dieser große David war sogar ein Mörder und ein Lügner. Und Gott vergibt ihm. Sein Sohn wurde für ihn bestraft, könnte man fast sagen. Sein Kind. Jona lief davon und Gott ließ ihn in Ninive trotzdem sein Bote sein, nachdem er einiges erlebt hatte. Ja, und dann gehen wir ins Neue Testament. Zachäus war ein kleiner Mann und ein großer Gauner. Ja, und Jesus kehrte in sein Haus ein. Und das hat allen damals überhaupt nicht gepasst. Und was dann aus Zachäus wurde, wisst ihr. Ist interessant, der gibt das Vierfache zurück. Eigentlich müssten Zachäus danach pleite sein. Eine Ehebrecherin wird zu Jesus gebracht. Und Jesus verurteilte sie nicht, ihr Handeln schon. Judas verriet seinen Herrn. Und Jesus hat vorher noch mit ihm das Abendmahl oder das Mahl gefeiert. Petrus verleugnet den Herrn Jesus und bekommt die Gemeinde anvertraut. Dreimal verleugnet er ihn, dreimal. Paulus verfolgte die Christen. Und Jesus ließ ihn das Evangelium zu den Heiden bringen. Wahnsinn, diese Geschichten, die uns da erzählt werden. Sie alle diese Menschen sind Sünder, wie auch wir, sind Sünder, wie sie im Buche stehen, im wahrsten Sinn des Wortes, und zugleich von Gott geliebt. Das wissen wir doch alle hoffentlich, dass Gott uns lieb hat, dass Gott uns vergibt. Was für ein Wunder. Ihr Lieben, und eine dieser Geschichten wollen wir uns jetzt noch etwas näher anschauen. Jesus und die Ehebrecherin. Die hat, glaube ich, ganz viel mit uns zu tun. Frühmorgens aber kam Jesus wieder in den Tempel und alles Volk kam zu ihm. Alles Volk kam zu ihm und er setzte sich und lehrte sie. Da brachten die Schriftgelehrten und die Pharisäer eine Frau beim Ehebruch ergriffen und stellten sie in die Mitte und sprachen zu ihm, Meister, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Mose hat uns im Gesetz geboten, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du? Das sagten sie aber, um ihn zu versuchen, auf dass sie etwas hätten, ihn zu verklagen. Aber Jesus bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie ihn nun beharrlich so fragten, also weiter fragten, richtete er sich auf und sprach zu ihnen diesen bekannten Satz, wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein auf sie. Und er bückte sich wieder, Jesus bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. Als sie das hörten, gingen sie hinaus, einer nach dem anderen, die Ältesten zuerst. Und Jesus blieb allein mit der Frau, die in der Mitte stand. Da richtete sich Jesus auf und sprach zu ihr, zu dieser Frau, wo sind Sie, Frau? Hat dich niemand verdammt? Sie aber sprach, niemand, Herr. Und Jesus sprach, so verdamme ich dich auch nicht. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Was für eine Geschichte in der Bibel. Das ist erstaunlich, da wird nichts verheimlicht, da geht es klar her. Frühmorgens geht Jesus in den Tempel, den Ort der Anbetung und Lehre, den Treffpunkt zwischen Gott und Mensch. Jesus setzt sich und alles Volk kommt zu ihm. Ganz unterschiedlich waren die Leute, wie wir auch ganz unterschiedlich sind. Sie kommen zu ihm, sie wollen auf ihn hören. Alte, junge Frauen, Männer, da waren bestimmt auch Gebildete, da waren einfache Leute, da waren Einheimische, vielleicht Gäste in Jerusalem waren da. Und alle waren Jesus sicherlich ganz wichtig und wertvoll. Alle. Er hat sie alle zu sich kommen lassen. Alle hatten sicherlich Unterschiedliches auch mitgebracht, sonst würden sie da nicht sitzen. Und jedem gibt Jesus die Möglichkeit, ihn zu hören. Jedem. Er schließt niemand aus. Auf die gute Botschaft Gottes dürfen alle hören. Und damit sollen sie auf das Heil hören. Und dann der Kontrast, ihr Lieben. Die Schriftgelehrten und Pharisäer kommen, sie bringen eine Frau beim Ehebruch erwischt. Sie suchen nicht das Gute und das Heil, sie suchen einen Vorwand gegen Jesus und möchten ihn hereinlegen, anklagen, loswerden. Sie zehren die Ehefrau vor Jesus und stellen sie mitten hinein. Ich habe hier eine kleine Klammer gemacht, wo ist eigentlich der Mann bei dieser Geschichte, der Ehebruch begangen hat. Einfach mal hingestellt sein lassen. Stellt euch die Szene vor. Auf der einen Seite Jesus, das ist das Wichtige. Nicht, wo der Mann ist, aber die Frage habt ihr euch alle gestellt. Das Wichtige ist, was jetzt kommt. Auf der einen Seite Jesus, auf der anderen Seite die Schriftgelehrten, mittendrin die Frau und mehr oder weniger auch das Volk. Sie alle stehen da, müsst ihr euch mal vorstellen. Auf der einen Seite Jesus mit seiner Liebe zu den Menschen, auf der anderen Seite steht da Hartherzigkeit, Lieblosigkeit der Frommen. Nicht irgendwelchen Personen, der Frommen. Das ist erstaunlich. Die meisten Schwierigkeiten in einer Gemeinde kommen meistens aus den eigenen Reihen. Muss man vielleicht mal drüber nachdenken. Hier jedenfalls steht die Frau in der Mitte und alle Augen richten sich auf sie. Ihre Sünde ist klar, ihre Strafe übrigens auch. Steinigung. Wir sind noch alttestamentlich. Die Frau steht in der Mitte zwischen dem alten Gesetz und dem neuen Bund der Liebe, der mit Jesus beginnt. Die Pharisäer sehen nur zwei Möglichkeiten und denken schwarz und weiß, wir auch oft genug. Spricht Jesus sich für die Steinigung aus, ist er hart und handelt gegen die Römer, denn es alleine zustand, über Leben und Tod zu entscheiden. Spricht er sich für Begnadigung aus, bricht er das Gesetz. Was jetzt? Wie Jesus sich entscheidet, er kann sich nur matt setzen, egal wie. Eine unglaubliche Spannung baut sich auf. Was sagst du, Jesus? Sprich doch endlich, sag doch endlich was. Ist ja auch so ein Wunsch bei uns oft. Jesus, entscheide du mal. Und er, was macht er? Er sagt zunächst mal gar nichts. Weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Sondern schreibt etwas auf die Erde. Was soll denn das? Nicht aus Verlegenheit. Nein, sein Schreiben auf die Erde hat eine ganz tiefe und starke Bedeutung, ihr Lieben, aus Jeremia 17, Vers 13. Dort heißt es, die Abtrünnigen müssen auf die Erde geschrieben werden, denn sie verlassen den Herrn. Und er tut das jetzt hier. Als eine Geste, wie sie stärker nicht sein kann. Die damals wussten das, warum der da in die Erde schreibt. Die waren im Alten Testament oft gut zu Hause. Die Menschen, die mit Gott gebrochen haben, werden auf die Erde geschrieben, sind schuldig und verloren. Zunächst ganz kurz, diese Frau wird auf die Erde geschrieben. Auch Jesus sieht eine Frau, die mit Gott und Menschen gebrochen hat. Sie ist schuldig und ihre Sünde wird nicht verharmlost, kleingeredet und unter den Teppich gekehrt. Oh, wenn wir Sünde heute so offen klarlegen würden, wie das damals geschehen ist. Da ging es ganz schön rund in den Gemeinden. Aber hier, klar, wird beschrieben, was los ist. Er schreibt sie auf die Erde. Aber die Pharisäer geben keine Ruhe. Sie bohren weiter mit Fragen. Da richtet sich Jesus auf und schaut ihnen ins Gesicht und sagt diesen einzigartigen, wunderbaren Satz auch. Für mich ist das ein wunderbarer Satz. Denn der ist mit Liebe beinhaltet, mit Vergebung. Der ist sensationell. Wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Und dann schreibt Jesus wieder auf die Erde. Warum denn nochmal? Die Frau hat er doch schon hingeschrieben. Es ist ein Zeichen dafür, dass jetzt auf einmal alle auf diese Erde geschrieben werden. Denn alle sind Sünder. Keiner ist dabei, der gerecht wäre. Auf einmal stehen sie alle in der Mitte bei der Ehebrecherin. So schnell kann es gehen. Sie sind nicht gerade Ehebrecher, aber Egoisten, Selbstgerechte, Lieblose, Besserwisser, Neider, Neidler, Lügner, kennen wir alle. In unserem Text wird also deutlich, dass Ehebruch nicht die Sünde ist, sondern eine Sünde unter vielen. Alle sind Sünder vor dem Herrn. Sie hat den gleichen Stellenwert wie jede andere Sünde auch. Wer unter euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Und was passiert? Alle gehen, ihr Lieben. Nicht ein einziger bleibt. Das muss wirklich tief unter die Haut gegangen sein. Weil es gibt ja immer noch Besserwisser. Selbst wenn die Bibel was ganz anderes sagt. Die bleiben dann und werfen trotzdem. Alle gehen. Sie alle lassen ihre Steine fallen und gehen. Mal vorstellen. Sie merken, dass sie kein Recht auf Bestrafung haben. Wahnsinn. So gibt Jesus auch den Anklägern die Möglichkeit, ihre Schuld zu erkennen. Ja, wer mit dem Finger auf andere zeigt, steht oft wie die Pharisäer plötzlich selbst im Rampenlicht. Mit jedem Finger, mit dem ich auf andere zeige, was passiert denn da, wisst ihr das? Drei eigene zeigen auf mich selbst. Ja, drei eigene zeigen auf mich selbst. Puh, wie viele Leute haben wohl Steine gegen mich in ihren Händen, habe ich da gedacht. Welchen Steinehagel würde das dann geben, wenn jetzt jeder anfangen würde, Steine zu werfen? Und würde ich dabei wohl nicht ziemlich schlecht abschneiden? Das ist der Fehler im System der Steinewerfer, ihr Lieben. Deshalb lässt man sie lieber liegen, lässt es bleiben im eigenen Interesse. Aber ihr Lieben, das ist nicht alles. Die Geschichte ist nicht zu Ende, als alle still nach Hause gehen, ist wichtig. Nein, die Geschichte geht weiter, aus gutem Grund. Denn würde die Geschichte hier enden, dann würde das bedeuten, dass niemand einem anderen Kritik, dass man nirgendwo Kritik üben darf. Ja, passiert aber nicht. Dann müssten wir alle immer still nach Hause gehen, jeder soll erstmal vor der eigenen Tür kehren. Und Fehlverhalten, Sünde und Schuld dürfte prinzipiell, man könnte fast meinen, nicht mehr beim Namen genannt werden. Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Als etwas Allgemeines Anerkanntes gegen jegliche Kritik, das kann wohl kaum das sein, was unsere Geschichte sagen will. Deshalb geht die Geschichte weiter und an ihrem Ende steht das Wort an die Frau, geh hin und sündige von jetzt an nicht mehr. Jesus nennt die Frau also eine Sünderin und fordert sie auf, ihr Verhalten zu ändern. Ehebruch ist falsch, ist Sünde, bedeutet von Gott getrennt sein. Also es kommt jetzt nochmal klar heraus, was eigentlich ist. So ist der Mensch nicht jenseits von Gut und Böse, nur weil er ein geliebtes Kind Gottes ist. Neben Gott, dem liebenden Vater, bleibt auch der Gerechte, der liebende Richter. Der gerechte Richter fordert Wiedergutmachung, aber als guter Vater tut er das nicht mit Steinen, sondern mit Liebe und Vergebung. Es ist erstaunlich, was hier passiert. Gesetz und Evangelium, Richter und Vater, Sünder und geliebtes Kind, das gehört so nah zusammen, ihr Lieben. Noch einmal, Gesetz und Evangelium, Richter und Vater zugleich, Sünder und geliebtes Kind. Und beides ist richtig. Beides muss betont werden, ein ewiges Wechselspiel. Das Entscheidende ist dabei die Reihenfolge. Zuallererst und alleroberst ist jeder Mensch ein geliebtes Kind Gottes, tatsächlich. Und wenn ich erstmal ein geliebtes Kind erkenne, wird diese Erkenntnis meinen Tonfall ihm gegenüber bestimmen. Ich rede dann nicht mehr anders mit ihm, liebevoll, sondern geschwisterlich werde ich reden. Auch respektvoll, auch ermahnend. Denn die das erkannt haben, dass alle Sünder sind, die werden dann auch miteinander reden können über ihre Sünde. Ohne dass es gleich zum Gegenvorwurf kommt oder was auch immer. Wir kennen das alle zu gut. Wenn wir uns in Liebe begegnen, dann wird meine Kritik auch annehmbar, weil ich nicht ihn selbst, sondern nur sein Verhalten missbillige. Ich glaube, das ist ein Lernprozess, ein ewig langer Lernprozess. Ein ganzes Leben lang werden wir da nicht auslernen. Jesus hat der Frau ihr Verhalten nicht durchgehen lassen, ihr Lieben. Aber er hat sie dabei behandelt, als ob sie trotzdem noch etwas wert ist. Das ist der richtige Umgang mit dem sprichwörtlichen Mäntelchen der Liebe. Es deckt das Fehlverhalten des anderen nicht einfach zu, sondern auf. Aber es deckt den Menschen dahinter zu vor Verurteilung und Steinewerfern. Das ist Evangelium, ihr Lieben. Das hat Jesus vorgelebt, indem er nämlich dahin gegangen ist, wo er jetzt nicht mehr hängt, ans Kreuz. Genau das. Und das scheint immer wieder so schwer zu sein. Weil wir gerne verurteilen, weil wir gerne mal einen Stein werfen. Jesus bleibt mit der Frau und den Zuschauern zurück. Er wäre übrigens der Einzige ohne eine Sünde, er könnte sie steinigen. Nur mal als Randbemerkung. Und Herr Jesus könnte sie steinigen. Aber er bindet seine Macht an die Liebe und entlässt die Frau mit dem Zuspruch der Vergebung und dem Anspruch auf ein neues Leben. Geh hin, sündige nicht mehr. Das ist die Bedingung. Was für ein Anspruch, sündige nicht mehr. Es wäre mal interessant, was aus dieser Frau geworden ist. Es ist übrigens immer interessant in der Bibel. Denn alle Menschen, die Jesus heilt oder die meisten, die er heilt, die er verändert, von denen hört man nichts mehr. Es wäre mal interessant, ob die bei Jesus geblieben sind, ob die eine Gemeinde sich gesucht haben oder was auch immer. Also es heißt, wir müssen unseren Krebs selbst mal in Schwung bringen und über sowas nachdenken, was eigentlich in unserem Leben passiert. Was für ein Anspruch, sündige nicht mehr. Diesen Anspruch sollten wir alle an uns selbst haben, auch wenn wir ihn vielleicht nie schaffen. Ihr Lieben, der Tempel, der Gottesdienst wird für die Pharisäer, die Frau, die Zuschauer, für uns zu einem Ort, wo die Sünde gnadenlos aufgedeckt wird, ans Licht kommt, aber in Liebe zugedeckt und vergeben wird. Das alte Gesetz behält seine Gültigkeit und der neue Bund wird Wirklichkeit. Gnade und Recht gehören bei Jesus zusammen. Neues Leben wird möglich. Diese Liebe täglich zu erfahren, ist für mich immer wieder wunderbar. Zu wissen, dass ich einen Gott, einen Herrn habe, der mir vergibt. Täglich neu. Bewusste Sünde, wie auch unbewusste Sünde. Ich frage mich manchmal, gibt es eigentlich so etwas wie bewusste Sünde? Darf es das eigentlich geben unter Christen? Spannende Frage mal. Bewusste Sünde. Ihr Lieben, eine spannende Geschichte, eine Gottesbegegnung, eine Jesusbegegnung heute Morgen. Ganz unterschiedliche Begegnungen hatten wir sicherlich vielleicht schon vorhin und jetzt mit dieser Geschichte, die uns aufruft, dass wir uns in Liebe begegnen, aufdecken und vergeben. Zum Schluss noch ein paar Gedanken dazu, ganz kurz und prägnant, vielleicht ein bisschen deftig, aber doch irgendwie wahr. Dumme Menschen verurteilen, kluge Menschen urteilen, weise Menschen teilen. Ich sage es nochmal, dumme Menschen verurteilen, kluge Menschen urteilen, weise Menschen teilen. Dumme Menschen binden, kluge Menschen verbinden. Weise Menschen lassen los. Dumme Menschen sind überheblich. Kluge Menschen sind selbstsicher. Weise Menschen sind erlöst. Dumme Menschen sehen Zwietracht. Kluge Menschen suchen Eintracht. Weise Menschen sind aber eins und sind miteinander unterwegs. Dumme Menschen wehren sich mit Waffen. Waffen können auch Worte sein. Dumme Menschen wehren sich mit Waffen. Kluge Menschen waffnen sich mit Worten. Weise Menschen entwaffnen mit Liebe. Dumme Menschen lassen sich gehen. Kluge Menschen beherrschen sich. Weise Menschen lassen sich führen. Dumme Menschen sind ängstlich und drohen, kluge Menschen dulden und ertragen, weise Menschen verzeihen und schaffen es auch vielleicht zu vergessen. An viele Menschen haben wir beim Hören gedacht heute. Doch am besten wirken diese Sätze, wenn wir sie nur für uns bedenken, ihr Lieben. Der Dumme in mir, auch der Kluge in mir, und der Weise in mir. Und das ist wieder ein Zeichen dafür, dass wir nie auslernen brauchen. Und dass wir uns immer wieder auch von Jesus korrigieren lassen dürfen und mit Jesus unterwegs sein dürfen. Und dazu wünsche ich uns für diese neue Woche Gottes Segen. Dass wir miteinander unterwegs sein werden, mit Jesus unterwegs sein dürfen, dass er da ist und mit uns ist. Und dazu gibt es für mich heute Morgen nur eins.